Smartphone, Laptop, Smartwatch. Überall steckt Tantal drin, ein grau glänzendes Metall. Im Ostkongo ist Tantal aber auch blutrot. In der Demokratischen Republik Kongo gibt es seit Jahrzehnten Konflikte und Kämpfe. Befeuert unter anderem durch den Rohstoff Tantal. Denn damit gibt's ein Milliardengeschäft. Antje Diekans aus dem ARD-Studio Nairobi erzählt uns heute von Erzminen und Macht. Und von einem Konflikt, in dem sich nicht nur verschiedene Milizen bereichern wollen, sondern auch ein Nachbarland. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 30. Mai. Hallo Antje.
Ja, hallo.
Antje, wie viel hat unser Smartphone zu tun mit der Demokratischen Republik Kongo?
In diesen Handys, da stecken wirklich alle möglichen Rohstoffe drin. Manche davon kennt man vielleicht so ein bisschen besser oder hat die auch schon mal gehört. Zum Beispiel Kobalt, das ist ein wichtiger Bestandteil für die Akkus. Dann ist da auch Gold drin. Und dann gibt's einen Stoff, von dem haben wir vielleicht noch nicht so oft gehört, das ist Tantal. Und alle diese Rohstoffe, die ich jetzt aufgezählt habe, die werden in der Demokratischen Republik Kongo mitten in Afrika abgebaut und kommen dann über lange Lieferketten bis in unsere Smartphones überall auf der Welt.
Du hast schon gesagt, dieser Stoff Tantal, der ist nicht so bekannt. Was ist daran besonders?
Ja, das ist eben ein Stoff, der aus Koltan gewonnen wird. Und 80% dieser weltweiten Koltanvorkommen, die werden im Kongo vermutet. Auch wenn die jetzt im Moment noch nicht komplett ausgeschöpft werden. Aber allein in einer Mine im Ostkongo, Rubaya heißt die, da wird so viel abgebaut, dass 15% des weltweiten Bedarfs daraus gedeckt werden. Und dieses Koltan, beziehungsweise dann der Stoff Tantal, der daraus gewonnen wird, der ist im Übrigen nicht nur in den Smartphones drin, sondern auch generell in Computern, Laptops, in Elektroautos. Also so in allem, was man jetzt im Moment so für den Fortschritt, was wir für unser tägliches Leben brauchen.
Zur Erinnerung, die Demokratische Republik Kongo ist der zweitgrößte Staat auf dem afrikanischen Kontinent und fast 7-mal so groß wie Deutschland.
Riesengroß, ja.
Und dann gibt es auch noch die Republik Kongo, das ist wieder ein anderer Staat. Wir bleiben bei dieser Folge bei der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika. Antje, dieses Koltanerz, aus dem der Stoff Tantal gewonnen wird, wie wird das dort abgebaut?
Koltan wird abgebaut in Minen im Kongo. Die darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen wie bei uns in Deutschland zum Beispiel den Braunkohletagebau, sondern das ist zum Großteil tatsächlich noch Handarbeit. Rubaya, diese ganz große Mine, das ist jetzt auch nicht eine Mine, ein Stollen, wo man reingeht, sondern das ist ein ganzes Abbaugebiet, das sich da über Hügelketten zieht. Da arbeiten etwa 50.000 Menschen, so richtig mit Spitzhacken und Schaufeln. Die legen die Stollen an und gehen dann runter, um den Rohstoff herauszuschlagen. Das ist oft auch gefährlich, weil diese Stollen nicht immer richtig gesichert sind und die Arbeiter verdienen daran auch nicht viel. Also das Geld mit dem Koltan bzw. mit dem Tantal, das machen dann andere, die Händler und zum Großteil bei den Händlern auch noch die, die dann ganz am Ende der Lieferkette stehen. Eigentlich könnte man ja sagen, gut für den Kongo, dass er all diese Rohstoffe hat und doch dann sicherlich auch sehr profitiert von diesen Rohstoffen. Leider war das aber schon immer so, dass dieser Rohstoffsegen eigentlich mehr ein Fluch für den Kongo ist. Denn man spricht ja auch immer von Konfliktmineralien und all diese Mineralien, diese Rohstoffe lösen im Kongo Konflikte aus, verursachen viel Leid bei der Bevölkerung, weil Milizen um den Zugang zu den Minen kämpfen, die Menschen immer wieder in die Flucht getrieben werden. Also letztendlich profitiert der Kongo selbst, profitiert die Bevölkerung im Kongo nicht von diesem wahnsinnigen Reichtum, den das Land hat.
Du hast schon gesagt, die werden Konfliktrohstoffe genannt. In der Demokratischen Republik Kongo herrschen seit über 20 Jahren Konflikte.
Also erstmal reichen eigentlich auch diese 20 Jahre nicht, sondern auch davor gab es schon immer Konflikte im Kongo. Wenn wir jetzt auf diese 20 Jahre gucken, dann ist das meist der sogenannte dritte Kongo-Krieg. Aber es ist eigentlich fast gar nicht so wichtig, da die Linien zu ziehen, wann war der Konflikt mal stärker, wann weniger stark, weil das Ergebnis ist immer, seit Jahrzehnten, muss man wirklich sagen, kämpfen da Milizen um den Zugang zu diesen Minen, terrorisieren die Bevölkerung, vergewaltigen Frauen. Es gibt Dörfer im Ostkongo, wo so gut wie jede Frau vergewaltigt worden ist.
Die Worte Friede, Gerechtigkeit und Arbeit auf dem Wappen der Demokratischen Republik Kongo haben mit der Wirklichkeit in dem afrikanischen Land nicht viel zu tun. Trotz kleiner Schritte hin zur Demokratie, freien Wahlen und Friedensverträgen ist das Land nie wirklich zur Ruhe gekommen.
Also das ist ein Konflikt, der wahnsinnig viel Leid verursacht seit langer, langer Zeit im Osten des Kongo.
Schwere Kämpfe im Ostkongo. Die Rebellengruppe M23 nahm nach eigenen Angaben die Millionenstadt Goma ein und stellte der Armee ein Ultimatum, sich zu ergeben. Hunderttausende sind auf der Flucht.
Im Moment ist eine Miliz sehr aktiv im Ostkongo bzw. hat große Teile des Ostkongo erobert. Das ist die sogenannte M23-Miliz.
Wofür steht das?
Ja, das steht tatsächlich für das Gründungsdatum dieser Miliz, den 23. März. Die hat sich im Jahr 2012 wieder gegründet aus einer Vorgängergruppierung und ist seitdem im Ostkongo so aktiv. Die kontrolliert im Moment auch diese Rubaya-Mine, diese wahnsinnig große Coltan-Mine. Das ist sehr lukrativ für die Miliz. Es gibt Schätzungen der Vereinten Nationen, wonach die jetzt jeden Monat $800.000 mit dem Coltanabbau in Rubaya einnimmt. Viele halten auch diese Zahl noch für zu niedrig. Und dieses Geld hilft, um Kämpfer und Waffen für die Miliz zu bezahlen und macht sie damit noch schlagkräftiger. Also die M23 hat zuletzt so einen richtigen Eroberungszug durch den Ostkongo hingelegt. Die haben Anfang dieses Jahres die Provinzhauptstadt von Nord-Kivu, das ist dort eine Region, Goma, eine Millionenstadt, erobert und sind von da dann auch noch in die Nachbarprovinz weitergezogen, ziehen auch noch immer weiter, eben gerade in diese Regionen, wo es diese wertvollen Rohstoffe in den Minen gibt.
Und diese M23-Miliz, die hat also östliche Teile des Kongos erobert und kontrolliert dann eben auch dort diese wichtige Coltan-Mine. Geht es dieser Miliz da jetzt nur um die Minen?
Also die M23 würde jetzt sagen, dass sie gar nicht um die Rohstoffe kämpft offiziell, sondern die würden sagen, wir sind eine Tutsi-Bewegung. Und wir kämpfen dafür, die Bevölkerung, die Tutsi-Bevölkerung im Ostkongo und vielleicht auch in Ruanda vor Hutu-Milizen zu schützen.
Ja, ganz kurz, die Tutsi und die Hutu, das sind zwei verschiedene Volksgruppen im Osten Kongos und in Ruanda.
Und dann sind wir natürlich bei dem Völkermord 1994 in Ruanda, wo binnen kurzer Zeit radikale Hutu-Milizen etwa 800.000 Menschen ermordet haben, die zum Großteil eben dieser Volksgruppe der Tutsi angehörten.
Die Nachrichten und die Bilder aus Ruanda werden immer schrecklicher. Niemals seit Ende des Zweiten Weltkrieges sind so viele Tote in so kurzer Zeit zu beklagen. Sind es 200, 300 oder 500.000? Keiner weiß es bislang.
UN-Generalsekretär Boutros Ghali warf der Völkergemeinschaft völliges Versagen in Ruanda vor. Er beklagte vor allem die fehlende Bereitschaft der UN-Mitglieder, Truppen für Ruanda bereitzustellen.
Der Völkermord der Hutus an den Tutsis 94 in Ruanda mit all seinen Folgegräueln lässt ganz Zentralafrika nicht mehr zur Ruhe kommen.
Dann wurde dieser Völkermord beendet vom jetzigen ruandischen Präsidenten Paul Kagame und seinen Truppen.
Und der klammert sich seitdem an die Macht in Ruanda. Er ist ja bis heute Präsident, ein Autokrat, durch Wahlen bestätigt, die aber nicht frei sind. Aber damals hat Kagame mit seinen Kämpfern den Völkermord gestoppt.
Die Hutu-Milizen wurden vertrieben aus Ruanda und sind damals zum Großteil über die Grenze in den Kongo geflüchtet. Es gibt dort im Kongo jetzt auch tatsächlich diese radikalen Hutu-Gruppierungen noch. Es gibt eine Miliz, die nennt sich FDLR, auch sehr aktiv im Ostkongo und die besteht eben aus Hutu. Und die M23 sagt, ihr offizieller Grund ist, dass sie existiert. Wir müssen eben die Bevölkerung hier vor dieser Hutu-Miliz schützen. Also spielt tatsächlich dieser Völkermord vor, es war 1994, aber letztendlich sind das auch nur gut 30 Jahre, die dazwischen liegen. Das heißt, es leben jetzt natürlich immer noch viele, die das erlebt haben, wirklich, die entweder ihre Angehörigen verloren haben oder die auch selber in der Art Opfer wurden, dass sie schwer verletzt waren. Also das ist ein noch überhaupt nicht verarbeitetes Trauma, das sowohl eine Rolle in Ruanda spielt als auch im Kongo und insgesamt auch in der Region, also auch in den übrigen Nachbarländern dort noch.
Was bedeutet das für die Bevölkerung, dass die M23-Miliz im Ostkongo gerade das Sagen hat?
Für die Bevölkerung bedeutet es im Moment, dass wirklich die M23 jetzt auch das ist, was da Strukturen vorgibt. Also das sind jetzt wirklich die neuen Machthaber. Und diese Machthaber sind gekommen mit unheimlich viel Gewalt. Es sind auch zu Beginn des Jahres wieder hunderttausende Menschen aus der Region geflüchtet, sind dann inzwischen aber auch zum Teil zurückgekommen. Und jetzt versucht die M23 so ein bisschen ein anderes Gesicht zu zeigen, nämlich als die Macht, die jetzt dort alles im Ostkongo wieder ordnet.
Hunderttausende Menschen sind dort auf der Flucht. Wir haben dazu auch mal eine eigene FKM-Folge gemacht. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wie sorgt diese Milizengruppe da denn jetzt für Ordnung?
Die M23 kontrolliert zum Beispiel auch die Grenze jetzt zwischen Ruanda, dem Nachbarland, und dem Kongo. Sie hat staatliche Strukturen aufgebaut. Es gibt Vizegouverneure, Gouverneure, Bürgermeister. Die lädt inzwischen auch ganz offiziell zu Pressekonferenzen diese Miliz und stellt dann ihre neuen Strukturen vor und was sie sich da so vornehmen. Die haben tatsächlich schon mehr zu bieten, auch als jetzt nur eine mordende, plündernde Gruppierung zu sein. Die M23 verspricht der Bevölkerung, jetzt auch die Infrastruktur auszubauen. Also das ist dann schon auch in einer Art jetzt im Moment die staatliche Macht im Ostkongo, kann man sagen. Zumal die Regierung da tatsächlich überhaupt gar keine Macht mehr hat und ja sich aus dem meisten da jetzt zurückgezogen hat.
Auf die offizielle Regierung der Demokratischen Republik Kongo kommen wir gleich noch. Antje, wie nehmen denn die Menschen dort vor Ort diese Miliz M23 wahr?
Insgesamt bestimmt noch mit ganz großer Skepsis, weil sie ja eben auch erlebt haben, wie die Miliz in ihre Region eingefallen ist zu Beginn des Jahres. Aber gleichzeitig versucht die M23 ja jetzt auch den Menschen zu zeigen, dass sie etwas Gutes schon für sie tun will. Und zum Beispiel hat sie auch die Löhne für die Minenarbeiter in dieser großen Rubaya-Mine verdoppelt. Also die haben jetzt zwar immer noch wenig Geld vergleichsweise in der Tasche, aber doch ein bisschen mehr als vorher. Und ja, das scheint dann bei einigen zumindest auch ganz positiv anzukommen. Es ist schwer im Moment direkt aus dieser Mine zu berichten, weil man da natürlich auch nur hinkommt, wenn man Aufpasser von der M23 dann dabei hat. Also so richtig unabhängige Berichterstattung ist das dann nicht, aber Kollegen von der Nachrichtenagentur AFP ist das zuletzt nochmal gelungen, in diese Rubaya-Mine zu kommen und dann mit einem Arbeiter zu sprechen. Und der hat ihnen dann geschildert, dass er das so empfindet, dass er jetzt wieder in Frieden lebt, seit die M23 da war, weil es früher gefährlich gewesen wäre, sich etwas Neues wie Schuhe oder ein Handy zu kaufen. Dann hätten die Soldaten, also die kongolesische Armee, das ihnen sofort wieder abgenommen. Aber jetzt unter den M23 könnte er damit rumlaufen, ohne sich Sorgen zu machen. Also das ist jetzt schon so eine Aussage, wo man ein bisschen gucken muss, ist die jetzt auch so ganz frei entstanden? Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die jetzt sagen, vielleicht funktioniert es ja doch ein bisschen besser, weil das eben eine Region ist, die das kennt, eben dieses Morden und Plündern. Und wo auch die kongolesische Armee nicht unbedingt auf der Seite der Guten immer steht, sondern das kongolesische Militär genauso mordet und plündert oft. Also da gibt's jetzt nicht so dieses Schwarz-Weiß, die einen sind das Gute, die anderen sind das Böse. Deswegen haben vielleicht dann doch auch einige inzwischen Hoffnung, dass es einen Neuanfang geben könnte unter den M23.
Und wie reagiert die kongolesische Regierung auf die Übernahme der M23-Miliz im Ostkongo?
Die kongolesische Armee wurde schon schnell geschlagen, hat sich inzwischen auch immer mehr zurückgezogen, scheint eben diesen Kämpfern der M23 nicht viel entgegenzusetzen zu haben. Kongos Regierung, die in Kinshasa sitzt, das ist genau auf der anderen Seite von Kongo. Also der Kongo ist eben riesengroß, so groß wie ganz Westeuropa. Diese Region, über die wir jetzt immer reden, im Ostkongo, die ist dann eben komplett im Osten und die Hauptstadt ist relativ weit im Westen. Also da liegen 2000 Kilometer dazwischen, was jetzt auch bedeutet, die kann man überhaupt nicht so auch schnell fahren. So gibt es auch keine befestigten Straßen im Kongo. Also das sind zwei Welten, kann man wirklich sagen. Und die Regierung hat im Ostkongo im Moment auch so gut wie jeden Einfluss verloren. Es war eigentlich schon immer so, dass sie da nicht besonders viel zu sagen hatte. Der Ostkongo wird kontrolliert von den Milizen. Da sind außer der M23 noch etwa 100 andere Gruppierungen aktiv. Also das ist wirklich eine ja, eine komplett regierungsfreie Zone, kann man sagen. Und die kongolesische Regierung wünscht sich jetzt natürlich aber Unterstützung im Kampf gegen die M23. Und da ist jetzt die kongolesische Regierung unter anderem mit den USA im Gespräch, ob die nicht vielleicht im Kampf unterstützen könnten, beziehungsweise das Militär im Kongo ausbilden könnten, im Deal dann wiederum, dass dann Rohstoffe an die USA gehen. Also der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi, der versucht im Moment auf allen Wegen ja seine eigene Kraft auch zu stärken, steht im Moment aber doch relativ auf verlorenem Posten.
Aber warum ist das denn so? Also würde es nicht auch den Nachbarländern was bringen, dort zu unterstützen, um dann auch Ruhe in die Region zu bringen?
Im Gegenteil ist es so, dass das Nachbarland Ruanda die M23 unterstützt. Das liegt eben auch begründet in dieser Geschichte mit dem Völkermord in Ruanda. Der ruandische Präsident Paul Kagame ist eben selbst Tutsi, hat damals mit seinen Truppen diesen Völkermord beendet und steht auf Seiten der M23. Das haben schon ganz früh Berichte der Vereinten Nationen gezeigt. Man hat schon vor Jahren gezeigt, dass Ruanda die M23 finanziell unterstützt. Und jetzt in diesem Kampf ist es tatsächlich so, dass ruandische Soldaten Seite an Seite mit den M23-Milizionären kämpfen. Ein paar tausend Soldaten aus dem Nachbarland. Mhm. Also da ist die Interessenslage tatsächlich ganz anders. Und Ruanda verdient im Übrigen jetzt auch mit an diesen Rohstoffen aus dem Kongo. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also die Interessenslage ist dann nicht so bei den Nachbarländern, dass man sagt, wir wollen jetzt die kongolesische Regierung stärken, sondern im Gegenteil, dass die Interessenslage ist da eher so, ja, wir unterstützen jetzt zumindest von Seiten Ruandas die M23.
Also das Nachbarland Ruanda mit dem Autokraten Paul Kagame an der Spitze unterstützt diese Miliz M23. Und du hast auch gesagt, es steht der Vorwurf im Raum, dass die Miliz M23 und Ruanda sich an diesen Rohstoffen aus der Demokratischen Republik Kongo bereichern. Wie soll das denn laufen?
Das Coltan wird über die Grenze gebracht und dann wird es von Ruanda aus exportiert, statt aus dem Kongo exportiert. Zumindest liegen das alle Zahlen, die man im Moment so sieht, nahe. Auch das haben die Vereinten Nationen sich genauer angeguckt. Da gibt es dann Berichte, wo man sieht, dass Ruanda in den vergangenen 2 Jahren den Export an Rohstoffen mal locker verdoppelt hat. Obwohl das Land ist ja dann verglichen mit dem Kongo schon sehr klein, hat selbst nicht so viele Rohstoffvorkommen. Ja, und da wundert man sich dann schon, wie viel da plötzlich aus den Minen gewonnen werden soll. Also das ist schon recht eindeutig, dass die Lieferwege da im Moment anders laufen und ja, dass man da halt das, was eigentlich im Kongo geschürft wird, über Ruanda vertreibt. Man kann jetzt natürlich auch sagen, gut, dann nehmen wir eben auch nichts mehr aus Ruanda, aber dann ist immer noch die Frage, ist es dann vielleicht noch irgendwie anders verschleiert? Also das ist einfach ein großes Problem in diesem Sektor, dass sich die Lieferketten nicht so gut nachvollziehen lassen, obwohl man das jetzt schon seit langer Zeit versucht. Da ist zum Beispiel auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover dran beteiligt, die da versuchen, auch Verfahren mitzuentwickeln, wie man das machen kann. Mhm. Und da gibt es dann auch Erfolge, aber solange es dann immer wieder viel, ich sage jetzt wirklich mal, kriminellen Willen gibt, das alles zu verschleiern, ist das auch schwierig, das immer so nachzuverfolgen. Zumal dann ja eben der Bedarf so groß ist. Alle Firmen das brauchen weltweit, die in dieser Industrie tätig sind und auf diese Rohstoffe angewiesen sind und sie irgendwoher kriegen wollen.
Mal angenommen, alle Firmen und Staaten würden Mineralien oder würden Rohstoffe aus dem Kongo und aus Ruanda boykottieren. Was würde das denn bedeuten für die Menschen vor Ort?
Letztendlich würden auch viele ihren Arbeitsplatz verlieren. Also ich habe ja schon geschildert, in dieser Rubaya-Mine, da arbeiten alleine 50.000 Menschen. Und da hängen natürlich dann auch immer ganze Familien dran, die von diesen, wenn auch kleinen Löhnen, mit ernährt werden. Das muss man auch vor Augen haben. Das ist natürlich nicht richtig, dass die nur so wenig verdienen. Es ist nicht richtig, wie das alles läuft. Aber letztendlich nimmt man dann auch noch diese Lebensgrundlage. Das ist bestimmt auch noch ein Fragezeichen, das man immer mitbedenken muss.
Es ist also kompliziert. Trotzdem, UN-Berichte konnten ja nachweisen, dass Ruanda sich nicht nur militärisch einmischt, sondern eben auch, dass das Coltanerz aus der Demokratischen Republik Kongo auch über Ruanda verkauft wird. Wird das international nicht zumindest angeprangert?
Ruanda ist ja eigentlich so ein Land, Jetzt durch den Konflikt hat der Ruf schon sehr viel Schaden genommen, aber der Präsident Paul Kagame hat das davor eigentlich immer sehr gut verstanden, international Kontakte zu knüpfen und auch viele internationale Präsidenten als seine besten Freunde zu haben. Zum einen funktionierte das lange Zeit sehr gut darüber, dass die internationale Gemeinschaft natürlich auch ein unheimlich schlechtes Gewissen hatte, dass sie diesem Völkermord in Ruanda so zugeguckt hat, ohne einzugreifen. Und Paul Kagame war der Held, den man gefeiert hat, weil er es dann geschafft hatte mit seinen Truppen.
Jubel in der ruandischen Hauptstadt. Die Menschen feiern ihren ersten demokratisch gewählten Präsidenten, Paul Kagame. Ein überwältigender Wahlsieg, den die Opposition zwar in Frage stellt, der aber Kagame als Politiker bestätigt, der als einziger in der Lage war, die tiefe Kluft zwischen Tutsis und Hutus nach dem Völkermord von 1994 zu überwinden. Mit diesem Bad in der Menge will Kagame seinem Volk und auch der Welt demonstrieren, dass Ruanda nun den Weg der Demokratie beschreitet.
Also hatte der schon erstmal von Anfang an einen guten Start, hat viele Gelder auch bekommen von der internationalen Gemeinschaft und hat es auch wirklich geschafft, Ruanda dann wirtschaftlich sehr voranzutreiben. Vielen gilt das hier so als Vorzeigeland in Afrika. Wenn man da hinkommt in die Hauptstadt Kigali, dann ist alles wahnsinnig aufgeräumt. Es sieht aus, als wäre man irgendwo in Europa. Es funktioniert alles. Es gibt Ampeln, wo auch tatsächlich alle stehen bleiben, was hier sonst nicht so unbedingt der Fall ist. Also es ist auch so etwas, wo dann internationale Investoren hinkommen und sich denken, ach, hier funktioniert ja alles gut. Mhm. Und so hat Kagame es dann auch über die Jahre sehr gut geschafft, wirtschaftliche Beziehungen zu knüpfen zu vielen westlichen Ländern, politische Beziehungen zu knüpfen. Manche mögen sich vielleicht noch erinnern, dass da vor einiger Zeit so ein Flüchtlingsdeal auch mit Großbritannien lange Zeit im Gespräch war.
Großbritannien will Migranten, die ohne gültige Papiere ins Land kommen, künftig ins ostafrikanische Ruanda abschieben. Dort sollen die Menschen dann Asyl beantragen. Das Parlament stimmte in der Nacht für einen entsprechenden Gesetzentwurf der konservativen Regierung.
Auch andere Länder, Deutschland hatte auch diese Ideen. Es gab Politiker von der Union, von CDU, CSU, die auch schon mal geguckt haben in Kigali, ja, wie wäre das denn hier, wenn man hier dann jetzt mal die Flüchtlinge unterbringt.
Da muss man einmal kurz sagen, da ist es nie zugekommen, ne? Weder zu dem Thema mit Großbritannien noch mit einem anderen Land.
Nee, ja. Da ist es nie zugekommen, aber jetzt zum Beispiel guckt auch gerade wieder Trump nach Ruanda, wie auch auf andere Länder. Mhm. Also es bringt sich da immer wieder ins Gespräch. Und so gesehen hat Kagame es über lange Zeit geschafft, eben sich da international ganz gut in den Sattel zu setzen.
Was sagt Präsident Paul Kagame zu dem Vorwurf, dass er die M23-Miliz im Ostkongo finanziert und unterstützt?
Paul Kagame hat noch nie offiziell eingeräumt, dass er jetzt wirklich gesagt hat, wir Ruanda, wir unterstützen die M23-Miliz. Aber inzwischen sagt er auch nicht mehr, wir tun es nicht, sondern er schlingert dann immer so ein bisschen diplomatisch darum. Zum Beispiel zuletzt jetzt Anfang dieses Jahres auf einer Pressekonferenz in Ruandas Hauptstadt Kigali. Da wurde er dann auch wieder gefragt, ja, wie ist das denn jetzt? Unterstützt ihr die M23? Und dann war seine Antwort, ja, das ist doch eigentlich die ganz falsche Frage, denn es geht nicht darum, ob jemand die M23 unterstützt oder nicht.
The issue is, what is actually the problem of M23? That's the question you should have asked, in fact. What is the problem? What is this thing called M23? Are they human beings? Are they this? Are they Rwandans? Are they Congolese? Are they that? Why? Why do they exist?
Es geht darum, welche Probleme haben denn dazu geführt, dass es die M23 überhaupt gibt? Und was steckt dahinter? Warum existiert diese Miliz? Und damit will er natürlich wieder darauf anspielen, dass er sagt, ja, die muss ja existieren, damit die Tutsi im Kongo, in Ruanda geschützt werden.
Ruanda sitzt da so ein bisschen am längeren Hebel und damit eben auch die Miliz im Kongo, könnte man sagen. Du beobachtest den Konflikt schon ganz lange. Wenn wir auf die aktuelle Lage im Ostkongo schauen, wie wird das in der nächsten Zeit weitergehen?
Wirklich ganz schwer vorherzusagen. Ich habe so Anfang des Jahres gedacht, dass die M23 noch weiter durchmarschiert tatsächlich. Dazu vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Schlenker. Die gehört auch inzwischen zu einer größeren Allianz von Milizen. Die nennt sich Alliance Fleuve du Congo. Und die hat auch dann nochmal einen Anführer. Und dieser Anführer war früher mal Leiter der Wahlkommission im Kongo. Hat Tshisekedi, den jetzigen Präsidenten, sogar mal in seiner ersten Amtszeit tatsächlich ins Amt auch gebracht. Der ist selber politisch vernetzt und da hatte ich zumindest lange Zeit den Eindruck, dieser Mann, der will politisch auch noch viel erreichen. Und er hat das mehrfach gesagt, wir marschieren jetzt bis nach Kinshasa. Also man hatte den Eindruck, vielleicht ziehen die jetzt durch und stürzen dann auch die Regierung. Jetzt hat es inzwischen aber doch viele diplomatische Bemühungen gegeben. Es gab immer wieder angesetzte Friedensgespräche, die zum Teil dann nicht geklappt haben, aber auch einige Gespräche dann doch tatsächlich zwischen Tshisekedi, Kongos Präsidenten, und Kagame, Ruandas Präsidenten, in Doha zum Beispiel. Also ja, da hat sich auch jetzt schon einiges getan so in der Zwischenzeit, und es ist zumindest so dieser große Drive, jetzt geht's ganz schnell, das ist im Moment raus. Aber Tshisekedi ist auf jeden Fall auch politisch sehr angeschlagen, wird von mehreren Seiten angegriffen. Ich weiß nicht, ob der sich auch wirklich noch so lange halten wird, was dann passieren würde, wenn wirklich diese Regierung nicht mehr steht, und welche Rolle dann die M23 und auch das Nachbarland Ruanda mit dem Präsidenten Kagame dann dabei spielen würden. Tatsächlich ist diese Frage, wie kann man den Konflikt im Kongo beenden, etwas, womit sich Experten auch von den Vereinten Nationen wirklich jetzt ja seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Mhm. Und diese Frage beantworten die Experten auch immer wieder. Und viel wurde dann immer davon gesprochen, dass man alle an den Verhandlungstisch bringen muss, dass man halt alle Volksgruppen da mit einbeziehen muss im Ostkongo. Dann gab es natürlich auch lange Zeit wirklich den größten Blauhelmeinsatz der Vereinten Nationen im Ostkongo, der dazu gedacht war, die Region zu befrieden. Auch das hat nicht geholfen. Mhm. Also es ist wirklich, ja, es ist etwas, woran sich ganz viele von außen schon seit langer Zeit abarbeiten. Aber letztendlich, diesen Kommentar habe ich jetzt gerade am Wochenende nochmal in einer Zeitung hier gelesen in der Region, muss es dann doch auch aus der Region kommen, der Wille für den Frieden und auch der Wille, diesen Rohstoffreichtum, den man im Kongo hat, auch mal für die eigene Bevölkerung zu nutzen. Mhm. Nicht nur einfach das Land zu plündern, alles raus zu exportieren, ein paar wenige machen sich die Taschen voll und der Rest darbt und wartet auf die nächste Miliz. Also das ist ja ein ganz fürchterlicher Kreislauf, der da jetzt so lange schon im Ostkongo im Gang ist. Und wie man diese ewige Kette dadurch brechen soll, das ist einfach ein großes, großes Fragezeichen, wie das wirklich funktionieren kann.
Antje, vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne wieder.
Antje Diekanz hat sich intensiv mit der M23-Miliz beschäftigt. In ihrem Radio-Feature, da hört ihr, wie sich diese Gruppe im Ostkongo einerseits modern gibt und eine neue Verwaltung aufbaut und andererseits weiterhin auf Gewalt setzt. Den Link dahin findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auch den zur 11KM-Folge über den Überlebenskampf der Geflüchteten, die von diesem Konflikt im Ostkongo betroffen sind. Am Montag geht es hier bei 11KM nach Südkorea, in ein Land, das jahrzehntelang als stabile Demokratie galt. Bis vor knapp einem halben Jahr. Was da passiert ist und was die Präsidentenwahl am Dienstag auch für andere Demokratien bedeuten könnte, das schauen wir uns dann genauer an. Autor der heutigen Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jacqueline Bretschek, Timo Lindemann, Marinuel Zwieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao. Und heute gibt's statt einem Podcast-Tipp einen Tipp aus der ARD-Mediathek, also zum Anschauen. Deutschland ist eins der Top-Ziele für gefälschte Ware. Nicht nur Fake-Luxusklamotten aus der Türkei, auch immer mehr gefälschte Medikamente überschwemmen den Markt. Das kann sogar lebensbedrohlich werden. Die Undercover-Recherche dazu vom NDR seht ihr in der Doku Billig bis tödlich – Fälschern auf der Spur in der ARD-Mediathek. Den Link dahin findet ihr in den Shownotes.